Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Jesus ist immer noch größer. So ein Einstieg heute zu haben, ist wunderbar. Ich grüße euch auch alle ganz herzlich zu dem Anfangsthema diesen Tages heute. Gott sieht dich in deiner Wüste. Das ist das Thema für heute Morgen, für meine Predigt. Gott sieht dich in deiner Wüste. Ich wollte mit einer kleinen Umfrage starten, nämlich die Frage, wer von euch war schon mal in einer physischen Wüste? Einmal kurz Handzeichen. Sehr überschaubar. Wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch ist aktuell in einer Wüste, gehen wohl keine Arme hoch, ihr seid ja hier. Es ist keine Wüste hier. Dann spricht uns das heutige Thema eigentlich gar nicht so wirklich an oder nur ein paar Einzelne, oder? Gott sieht dich in deiner Wüste. Kaum jemand war von euch mal in einer. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich auch nicht. Ich habe mir überlegt, im Vorfeld bei der Vorbereitung der Predigt mal in eine Wüste zu fahren. Dazu kam es leider nicht. Keine physische Wüste. Spricht uns das Thema dann an, wenn es heißt, Gott sieht dich in deiner Wüste? Wenn ich an Wüste denke, dann nicht wirklich an Europa, Deutschland oder gar Odernheim. Wie stellen wir uns eine Wüste vor? Das Bedeutende hier in der Gegend, in der wir uns gerade aufhalten, ist die Weinbaugemeinde Gau-Odernheim, liegt im größten weinbautreibenden Landkreis Deutschlands, mitten im Weinanbaugebiet Rheinhesse. Eine Oase, könnte man sagen, hier ist das Leben. Ich als echter Badner denke, in Freiburg ist das Leben, im Schwarzwald. Ihr würdet sagen, hier ist es die Oase, die grüne Welt. Und es wird immer grüner, um nicht ganz politisch zu werden. Gott sieht dich in deiner Wüste, ist das Thema heute. Und ich denke, jeder von uns dürfte die Metapher erkennen, um was es denn da geht. Es geht heute nicht um eine physische Wüste, sondern um etwas Größeres. Und die gestern schon da waren, die wissen es schon, es geht mehr als nur um physische Wüsten. Und bevor wir das betrachten, bitte ich euch noch einmal aufzustehen und gemeinsam zu beten. Erhebt euch bitte. Herr unser Gott, wir stehen vor dir an diesem Sonntag hier heute und wollen betrachten, dass du sagst, dass du uns in unserer Wüste siehst. Herr, wir könnten uns alles Mögliche darunter vorstellen, wir bitten dich aber, dass du es uns durch dein Wort klar machst, was du meinst, vor allem wer du bist. Rede du, Herr, auch durch das, was wir jetzt lesen werden, und was gesagt wird. Amen. Nimm bitte Platz. Ich möchte eine Bibeltextstelle vorlesen aus 1. Mose, Kapitel 16, von 6b bis zum 13. Vers. 1. Mose 16, Abvers 6b. Als nun Sarai sie demütigen wollte, die Hagar, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Weg nach Schur. Der sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre dich wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Und weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn, und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Zitat Ende, Bibel. Gott sieht dich in deiner Wüste. Und wir wollen als erstes betrachten, mal die Geschichte, die eben verlesen wurde. Gott sieht Hagar in ihrer Wüste. Und alle, die gestern da waren, werden gleich schon merken oder haben bereits gemerkt, das ist ja der gleiche Bibeltext wie gestern von Bruder Husam. Und ja, der Herr ist gut, dass er manchmal Dinge doppelt, weil sie sich vielleicht verschärfen müssen. Wir sehen, Hagar ist in einer Wüste. Die Geschichte erzählt von der Vertreibung bzw. der Flucht aus der Hausgemeinschaft von Abraham und Sarai. Sie ist schwanger und deshalb oder nur deshalb schwanger bezüglich eines Eingreifens des Menschen in einen eigentlich anderen, könnte man sagen, vorhergesehenen Plan. Jedenfalls ist sie schwanger, die Hagar, als Magd eines Hauses. Und es tauchen Probleme auf, die großer Natur werden, die wir nur erahnen können in den kurzen Zeilen, die beschrieben sind. Die Hagar wird gedemütigt von Sarai, die eigentlich die Herrin des Hauses ist, aber die Leihmutter ist jetzt schwanger. Und wir hatten es gestern angedeutet bekommen, in den Kulturkreisen der Geschichte definiert man sich oder identifiziert man sich mit der Familie, mit dem Nachkommen, mit dem, wo die Blutlinie weitergeht. Und so ist es hier auch. Es entsteht plötzlich eine Rangfolge, könnte man sagen. Die eigentliche Herrin ist gefühlt nicht mehr die Herrin, weil sie kein Kind auf die Welt bringt, beziehungsweise weil sie nicht schwanger ist. Die Magd schon. Es kommt dazu, dass es zu einem Gerangel, einem physischen Gerangel kommt. Die eine will über dem anderen stehen und die eine, die Herrin, die Sarai, möchte das nicht zulassen, möchte das unterbinden und es kommt zu einem Konflikt, der so weit endet, dass die Hagar, weil sie sich nicht demütigen wollte, flieht. Sie flieht von zu Hause und sie flieht wohin? In eine Wüste. Ich möchte mit euch ganz kurz betrachten, einfach um die Geschichte vollständig zu verstehen, wer sieht hier etwas in unserem Beispiel der Geschichte, die sich zugetragen hat mit Hagar und Sarah. Wir haben gehört davon, dass der Engel des Herrn in Vers 7 fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Weg nach Schur. Wer sieht hier etwas? Wer findet hier etwas? Ja, in unserer Geschichte geht es um Gott, es geht um Jahwe, es geht um den, der der Schöpfer und Erhalter des Universums ist. Um den wollen wir uns heute Gedanken machen. Er ist derjenige, der in dieser Geschichte der Hauptdarsteller ist. Er sieht und findet Hagar in der Wüste. Wer ist er? Wer ist Gott? Ich bin mir sicher, dass ich von euch ganz viele Antworten bekäme und die wären korrekt, wer Gott ist. Ich möchte dich heute fragen, weil das Thema so persönlich ist. Gott sieht dich heute in deiner Wüste und wir kommen gleich dazu, was das vielleicht auch für dich heißt. Wer ist Gott für dich? Wer ist Gott? Wir wissen und glauben, ich glaube, dass Gott der Schöpfer und Erhalter des Universums ist. Das heißt, in Konsequenz ist Gott derjenige, der das Leben ist, ohne den kein Leben existiert, egal von wem. Auch von dem, der ihn ablehnt oder von dem, der ihn gar nicht anerkennt, von dem, der sagt, Gott gibt's nicht. Gott ist der Schöpfer und Erhalter des Universums. Und das setze ich voraus, ohne es begründen zu wollen, dass Gott derjenige ist, der hier agiert, der die Hagar in der Wüste kennt. Und wir lesen in Apostelgeschichte 17, begründet Paulus das, und er sagt, Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben und weben und sind wir. Er umgibt uns. Wir sehen ihn in der Natur, wir erkennen oder können ihn erkennen in den Dingen, die uns im Leben umgeben. Also es geht um Gott, um den Schöpfer und Erhalter des Universums. Er sieht Hagar. Was sieht er genau? Oder wen sieht er? Als erstes sieht er einen Menschen, eine Frau. Gott sieht den Menschen. Gott sieht die Hagar. Wir haben gestern auch gehört, was das bedeutet. Sie ist die Fremde. Das bedeutet ihr Name, die Fremdling. Ihr Name bedeutet fliehen. Sie ist eine weggelaufene Sklavin, eine Magd in einem Hause. Eigentlich unschuldig am ganzen Geschehen. Sie ist schwanger und darf als Leihmutter ein Kind austragen. Was sieht Gott? Einen Ort. Er sieht die Wüste. am Weg nach Schur, wenn wir es geografisch betrachten, sind sich die Bibelforscher nicht ganz einig, aber es könnte am südlichen Rand der Negev-Wüste sein, in Israel, nicht weit von Ägypten, vielleicht auf dem Weg nach Ägypten. Das könnte das bedeuten, wo die Hagar unterwegs hin ist. Der Herr sieht, Gott sieht die Wüste, den Ort des Todes, den Ort der witterungsbeständigen Unbestimmtheiten, der unterschiedlichen Härtegraden. Gott sieht den Ort ohne Orientierung, der Orientierungslosigkeit. Und Hagar ist dort. Was macht Hagar dort? Ich glaube, sie weiß es selbst nicht ganz genau. Die Notlage hat sie dahin getrieben. Wie geht es Hagar? Ich will ganz kurz interpretieren, wie es ihr gehen könnte. Wir wissen es gar nicht so genau. Wir wissen, dass sie da ist, dass sie an einer Wasserquelle sich aufhält. Hat sie Angstzustände? Hat Hagar Angst vor gebrochenem Stolz, weil die Herrin ja über ihr steht, weil sie sich dem nicht fügen will? Hat sie Angst vor den Taten der Herrin, vor willkürlichen Handlungen Menschen gegenüber? Hat sie Ärger, Wut oder Hass? Ist sie verbittert? In der Situation, in der sie sich befindet, ist sie vielleicht am Kapitulieren, am Aufgeben oder noch am Erholen. In der Wüste überlebt man nicht lang, sie ist aber in einer Wasserquelle. Eigentlich will sie heim, sie ist auf dem Weg nach Schur, nach Ägypten. Sie ist verloren, sie ist alleine. Hagar ist alleine mit einem Ungeborenen in ihrem Bauch, in ihrem Leib. Wie fühlt sie sich? Elend, der Herr sieht ihr elend. Warum? Was könnte das sein? Fühlt sie sich sexuell ausgebeutet? Ist sie diejenige, die ihr herhalten muss? Geht ihr das auch durch den Kopf? Wie geht es ihr? Wir wissen es gar nicht so genau, wie es ihr genau geht. Aber was macht Gott? Gott geht in die Wüste. Der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, Vers 7. Gott sieht und findet sie an der Quelle. Gott kommt zu ihr. Was macht Gott? Er nennt sie bei ihrem Namen und fragt sie, wo gehst du hin, wo kommst du her, wo gehst du hin? Gott stellt die Lebensfrage. Darauf antwortet Sarah, wo sie herkommt und wo gehst du hin, da findet keine Antwort mehr Platz. Was macht Gott weiter? Er gibt Anweisungen, er sagt, kehr um, demütige dich. Gott ist die Autorität, der Segen verspricht, ich will deine Nachkommen mehren. Und er sagt die Erhörung zu, ich habe dein Elend gesehen. Eine faszinierende Geschichte von Hagar, die wir hier gelesen haben, die sich genauso ereignet hat. Und es ist faszinierend zu betrachten, was haben sich die Veranstalter dieser Veranstaltung gedacht mit dem Auswahl des Themas Gott sieht dich in deiner Wüste. Und ich möchte jetzt persönlich werden, nämlich anhand dieser Begebenheit zu schauen, was oder wie sieht Gott dich in deiner Wüste? Und ich möchte das in zwei Themenpunkte untergliedern. Zum einen, dass Gott uns den Menschen in unserer generellen Lebenswüste sieht. Wir Menschen befinden uns grundsätzlich in einer Lebenswüste. Was sieht Gott da? Gott sieht den weggelaufenen und verlorenen Menschen, der nicht mehr zu Hause ist. Gott sieht den Menschen, wie er jetzt ist, der nicht mehr da ist, wo er eigentlich war. Im Paradies. Gott sieht Adam und Eva, die geflohen sind, die sich gegen Gott entschieden haben, die nicht mehr zu Hause sind. Ich möchte versuchen, und der Herr möge es helfen, dir und mir heute klarzumachen, was für eine Dramatik das ist. Dass wir als Menschen, ohne dass wir es wollen, in eine Welt geboren werden, in der wir nicht zu Hause sind. In der wir uns grundsätzlich unwohl fühlen. In der wir uns ausgeliefert wissen. Der Mensch in der Wüste ist tot. Und das sehen wir zu Beginn der Schöpfungsgeschichte, nachdem Adam und Eva nach dem Sündenfall aus dem Paradies ausgetrieben werden. steht der Engel und versperrt den Weg zurück. Ausgeliefert aus dem Paradies. Selber schuld. Was wartet auf den Menschen? Der Tod. Was sagt Gott von sich? Wo waren sie? Gott sagt, ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben. Wo sind die Menschen? Genau da nicht. Der Mensch ist tot. Was bedeutet dieses Strafmaß der Sünde, in der wir uns als Menschen ausgeliefert wissen? Kannst du das beziffern? Weißt du das? Wie ist das Strafmaß des menschlichen Vergehens meiner Schuld? Das Strafmaß ist manchmal für uns ein Fremdwort. Und jeder, der nicht unbedingt sehr gut im zivilrechtlichen oder im strafrechtlichen unterwegs ist und sehr wenig juristische Hintergründe hat, könnte manchmal sagen, da verstehe ich vielleicht gar nicht viel von. Aber wenn man sich mit strafrechtlichen Dingen mal auseinandersetzt, wissen wir, dass manchmal auf vermeintliche Kleinigkeiten recht große Strafverhältnisse die Auswirkung sind. Um nur ein Beispiel zu nennen, kleiner Diebstahl. Diebstahl ist eine Sache, die ganz verbreitet und ganz unterschiedlich vorkommen kann. Diebstahl kann sein, dass man eine Bank überfällt oder einfach nur versucht, Geld zu stehlen aus einer Bank, Geld zu entwenden, das einem nicht gehört, Diebesgut an sich zu nehmen. Diebstahl kann aber auch sein, dass man einfach bei einer Veranstaltung die Kasse plündert oder nur ein bisschen was von sich nimmt oder zu sich nimmt. Diebstahl ist eigentlich eine Kleinigkeit, kann aber auch was ganz Großes sein. Das Ausmaß aber von Diebstahl, beispielsweise auch bei jungen Menschen, bei Menschen, die noch minderjährig sind, kann so weit führen, dass sie einen Eintrag ins Strafregister bekommen, auch bei Kindern, das dazu führt, dass erstmal die Konsequenz im Menschlichen gar nicht so groß ist, aber beispielsweise, wenn jemand Pilot werden möchte, man sich da schon durch einen Diebstahl die Entwendung von 20 Euro für meine private Haushaltskasse für ein Fahrrad, das ich mir kaufen will, mein Berufsleben verbockt ist, verbaut. Durch den Eintrag ins Strafregister kann ich meinen Beruf als Pilot schon nicht mehr ausführen. Mein Plan des Lebens ist vielleicht schon kaputt. Was für ein Strafmaß haben wir in Gottes Augen, wenn er sagt, du bist ein Sünder. Ich bin ein Sünder. Was bedeutet das in Gottes Augen an Strafmaß für mich, für dich? Das Strafregister in den USA ist sehr bemerkenswert. Es ist nämlich öffentlich. Es ist veröffentlicht auf einer Webseite und jeder US-Bürger, ich meine sogar auch jeder Bürger grundsätzlich, kann auf diese Webseite gehen, ich habe es nicht versucht, und kann dort kostenlos zugänglich sehen, wer Einträge im Strafregister hat. Und das ist sehr faszinierend. Man kann sich dementsprechend auswählen, wer meine Nachbarn sind. Ich kann auf Google Maps schauen, dementsprechend, wo sind Einträge, wenn ich dieses Haus hier kaufen möchte, sind in meiner Umgebung, in meiner Nachbarschaft Menschen, die vielleicht Einträge im Strafregister haben, wenn ja, welche. Faszinierend, nettes Tool, oder? Zu schauen, wer sind denn meine Nachbarn, wie sind die so drauf? Was haben die so verbockt im Leben? Was sieht Gott? Gott sieht dich und mich als Sünder. Was bedeutet das? Gott sieht dich und mich als Getrennte von ihm, als Menschen, die nicht mehr mit Gott in Verbindung stehen. Stellen wir uns das mal vor. Ich trenne meinen Arm von meinem Körper und lasse ihn liegen bei 30 Grad in der Sonne. Wie lange geht das, dass mein Arm nicht mehr zu mir gehört? So sind wir in Gottes Augen. Eigentlich getrennt von Gott. Kein Zugang zu Gott. Weg von ihm. Kein Draht zur Quelle des Lebens. Überhaupt nichts. Tot. Wenn Gott sagt, der Mensch ist tot in seinen Sünden, dann meint er das. Er ist tot. Er hat keinen Zugang zu Gott. In voller Konsequenz heißt das ewiger Tod. Ewiges Getrenntsein von dem Leben. Was machen wir hier auf der Erde? Wohin sind wir unterwegs? Was ist unser Leben? Ich muss mich immer wieder erwischen, zu verstehen, ich habe keine Ahnung, was das in Gänze heißt. Dass das eigentliche Todesurteil über den Menschen die ewige Verdammnis bedeutet. Das ewige Getrenntsein von Gott. Wir haben betrachtet, was sieht Gott? Er sieht diese Wüste. Und ich möchte mit euch betrachten, was macht Gott? Was macht Gott, wenn er das sieht? Und da geht es einem fast über, dass Gott sagt, ich selbst gehe in die Wüste. Was macht Gott? Gott sagt, ich gehe in die Wüste. Entschuldigung. Gott sieht dich und mich in der Wüste, in dem Verderben, in dem Zustand des Todes, in der Dramatik unseres überlaufenden Strafregisters, aus dem wir keine Auskunft sehen, in dem wir keinen Anwalt der Welt finden, der uns da irgendwie rausholt. Gott sagt, ich gehe in die Wüste. Gott geht in die Wüste und das ist das, was uns das Wort sagt in Johannes 1, Vers 14. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Gott selbst wird Mensch. Gott selbst geht in die Wüste. Gott selbst unternimmt keinen Verbesserungsversuch eines Menschen, der sich todvergessen von Gott in der Wüste befindet, um ihn da irgendwie zu reparieren. Das hat keinen Wert. Gott unternimmt viel Größeres. Er selbst geht in die Wüste. Durch Jesus Christus wird Gott Mensch und geht dahin, wo wir sind. Er wird geboren in Bethlehem. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Gott wird Mensch. Gott wird Geschöpf, damit das Geschöpf wieder göttlich werden kann. Was ist das für ein Gott? Gott nennt das Geschöpf bei seinem Namen. Er geht dahin, um den Menschen zu suchen. Ich suche das, was verloren ist, sagt Gott. Gott kommt zu Hagar, die vorher nur die Magd ist, und nennt sie mit ihrem Namen. Und wir haben gestern auch schon den Vers gehört aus Jesaja 43, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Jesus Christus wird derjenige, der von Gott, dem Vater, mit seinem Namen gerufen wird. Du bist mein geliebter Sohn. Jesus Christus wird für uns derjenige, der hier auf dieser Erde ein perfektes Leben lebt, der neue Adam ist, der gerecht ist, indem wir in Verbundenheit mit ihm das Gleiche sind, dass wir in Christus neu sind, göttlich sind, wie er ist. Gott errettet dich nach seinem Plan, er schenkt neues Leben. Gott selbst kommt in die Wüste, um neues Leben zu schenken. Die große Frage ist doch immer die Königsfrage, warum macht Gott das? Warum? Gott liebt den Menschen, Gott liebt das Geschöpf und es ist fast schon zu einfach für diejenigen, die das von klein auf hören. Bist du auch so jemand wie ich, der das von klein auf hört, dass Gott dich liebt? Ich muss sagen, ich habe in meinem Leben nie das Bedürfnis vermisst, geliebt zu sein. Ich wurde immer geliebt. Ich hatte nie das Gefühl, nicht geliebt zu sein. Aber vielleicht habe ich es deshalb noch nicht hundertprozentig verstanden, dass Gott sagt, nein, Benny, ich liebe dich ganz anders. Es gibt eigentlich keinen Grund, dich zu lieben. Das, was du bis jetzt erfahren hast, waren Sympathiepunkte, Empathiepunkte. Du hast Menschen gehabt, die dich einfach gern hatten. Gott liebt mich in meiner Sündhaftigkeit. Gott liebt dich da, wo du nichts verdient hast, wo jeder Mensch dir den Rücken zukehren würde, vielleicht mit Recht. Da sagt Gott, ich liebe dich, leidenschaftlich. Und er sagt das nicht nur, er beweist das. Er sagt, ich liebe dich, ich gehe für dich ans Kreuz. Ich erlöse dich von deiner Schuld. Gott sagt, das, was ihr an Worten in Liebe ausführt, das ist nicht alles. Beweist es. Gott hat es bewiesen. Gott schenkt nicht nur den Blumenstrauß und schaut, dass es irgendwie vorwärts geht, dass wir uns gut fühlen und es irgendwie uns angenehm macht. Gott macht uns einfach völlig neu. Gott macht uns nicht irgendwie ein bisschen besser. Gott macht uns neu. Das ist die Botschaft der Bibel. Gott kommt in unsere Wüste, um uns neu zu machen, eine neue Kreatur aus uns zu machen. Das Alte ist vergangen. Siehe, ich mache alles neu. Gott sagt, kehre um, sagt er zu Hagar. Gott will dir ein neues Leben geben. Gott will, dass du das siehst. Gott will dir die Augen öffnen durch Jesus Christus, durch seinen guten Heiligen Geist, dass du erkennst, wer er ist. Dass er derjenige ist, der dir das neue Leben schenkt. Gott sieht dich in deiner Lebenswüste und er bietet dir das neue Leben an. Und das, was Paulus sagt, möchte ich auch mit ihm sagen. Gott sagt, und alle, die es vielleicht noch nicht erfahren haben, das neue Leben in Jesus Christus, lass dich versöhnen mit Gott, der dir das Angebot macht und dich in deiner Verlorenheit sieht. Lass dich versöhnen mit Gott, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns und wir bitten euch an Christi Stadt, lass dich versöhnen mit Gott. Bist du in Feindschaft gegenüber Gott? Wie sieht dein Leben aus? Bist du noch in deiner grundsätzlichen Lebenswüste, dass du da umhergehst und dich zerpflücken lässt von den Dingen dieser Welt? Und ich denke da an eine Safari-Tour. Kennt ihr das? Dass ihr Menschen seht, vielleicht habt ihr das ein oder andere Video schon gesehen von einer Safari, wenn ihr nicht selbst schon auf einer wart. Menschen sitzen auf einem Fahrzeug, fahren in der Wüste, vielleicht irgendwo in der Savanne herum. Und plötzlich sehen sie den Löwen, der sich die Gazelle geschnappt hat. Und sie schauen zu, wie der Löwe die Gazelle zerpflückt. Schön langsam, schön die Kehle auf, Blut fließt raus. Sie verendet, zuckt noch ein bisschen. Der Löwe schnappt sich seins, ist irgendwann satt. Die Hyänen kommen. Kommen dahin, freuen sich, jauchzen. Habt ihr mal Hyänen gehört, wie die dann Geräusche machen? Zerpflücken das Kadaver, sind dann irgendwann auch so weit, bis die Geier kommen, sich den Rest abholen. Wie sieht Gott uns? Wie sieht Gott uns ohne ihn? Das ist nur ein kleines, dramatisches Bild eines Tieres, wenn die Menschen Wehleid bekommen darüber. Och nee, eine Gazelle. Was ist mit deinem Leben? Wo befindest du dich? Wirst du zerpflückt vom Teufel und siehst das, merkst das? Ich hoffe, dass du das merkst, wenn du den Herr noch nicht kennst, um zu sagen, ja Herr, mir geht's ganz genau so. Ich werde zerpflückt. Der Teufel steht über mir. Der Böse, das Böse, die gefallene Welt. Mit all ihrer Schande, mit all ihrem Gräuel, mit all ihrer Wut und mit all ihrer Kraft des Bösen steht über mir. Und das ist nicht deshalb so, weil ich das so sehe. Schaut euch die Welt an. Und ich denke, wir müssen nicht viel dazu sagen. Jeder von uns hat ein offenes Auge von Gott bekommen, um Dinge zu erkennen. Wir sind Sünder, können aber auch Sünde erkennen, können das sehen, können beurteilen. Und wir sehen das, was mit dieser Welt los ist. Und das war es schon und wird immer bleiben. Gott erlöst aus dieser Wüste, er schenkt neues Leben. Und ich möchte dir sagen, hast du dieses neue Leben in Christus noch nicht erfahren und bist in deiner Lebenswüste, in der grundsätzlichen Lebenswüste dieser Welt gefangen, kehre dich um zu Gott. Gott sagt dir heute und nennt dich bei deinem Namen, kehre um zu Gott. Lass dich versöhnen mit Gott. Bete den Herrn an, dass er dir klar macht, wer er ist und wer du bist und dass du Hilfe brauchst. Er ist der Einzige und Alleinige, der dir Hilfe geben kann. Aber er ist auch der Einzige, der dich wirklich lieb hat und der dir Hilfe geben will, ohne etwas dafür zu haben. Gott sieht dich in deiner Wüste und ich möchte zum Zweiten kommen, dass Gott dich in deiner Lebenswüste sieht, die auch dann, wenn du sein Kind geworden bist, immer noch da ist. Ich habe heute Morgen meinen Sohn gefragt, was er mit diesem Thema anfangen kann, Gott sieht dich in deiner Wüste. Und er sagte, ja, natürlich, eben, der Mensch, der ist eben in dieser Wüste unterwegs und Gott befreit ihn da draus. Er konnte die Metapher auch schon gut zuordnen und verstehen. Ja, Noah, bist du denn schon aus dieser Wüste befreit worden, fragte ich ihn und er konnte bestätigen, ja, ich bin davon befreit und Gott sei Dank durfte der Herr mit 7 Jahren ihn finden. Er durfte sein Leben dem Herrn übergeben. Inwiefern das anhält und wie tief das war, das wird der Herr zeigen. Aber er kann bestätigen, ja, der Herr hat mich erlöst. Seine verzweifelten, fehlerhaften, krampfhaften Dinge des Lebens, die er schon an sich gemerkt hat, denen er nicht nachkommt, das stand vor seinen Augen. Er wusste, da werde ich nicht gerecht. Ich kann gar nicht gehorsam sein. Ich kann gar nicht den Eltern gefallen. Ich will aber, das Dilemma war ganz greifbar. Und Gott spricht zu ihm und sagt, ich bin ein guter Hirte. Ich bin derjenige, der dich führt. Auch Kinder können das verstehen und sagen, Herr, das will ich, genau das will ich. Ich will, dass du mich führst. Ich will in dir geborgen sein. Ich will aus deiner Gerechtigkeit leben. Ja, und dann fragte ich ihn, ja, bist du denn in keiner Wüste mehr? Hat das Thema dann auch für dich gar keine Bedeutung mehr? Er sagt, ja doch, irgendwie schon. Das Leben ist ja trotzdem nicht immer perfekt. Wir leben ja in Sünde, weil ich bin ja auch weiterhin ein Sünder. Er sagt, ja gut, super erkannt. Und darum soll es jetzt gehen. Wir leben weiter in einer Wüste und ich möchte nochmal in zwei kurzen Gedanken das mit uns teilen. Was heißt das, auch wenn du sein Kind geworden bist, auch wenn du Neuschöpfung bist in Christus, sind wir dennoch noch in dieser Welt. Und Gott sieht dich in dieser Welt, in deiner Wüste, da wo du dich aufhältst. Und das Rettungswerk von Jesus Christus ist das, dass er uns auf die grüne Aue führt, zum frischen Wasser führt, laut Psalm 23. Heißt das, dass bei uns im Leben, ab dann, wenn wir sagen, Herr, ich komme zu dir und ich nehme das an, was du mir gibst, ich bin errettet in dir und ich nehme das neue Leben an, das du mir geschenkt hast, ist dann alles in Ordnung? Fluppt dann einfach unser ganzes Leben? Ist dann einfach alles grün? Schaut euch um, fragt euch um, hört euch um. Nein. Wir sind weiterhin von Sündern umgeben. Wir sind weiterhin von meinem sündhaften Wesen umgeben. Gott sieht deinen Aus- und deinen Eingang. Gott sieht auf seine Kinder. Was sieht Gott, wenn er dich in deiner Lebenswüste sieht, in der du dich vielleicht jetzt aufhältst, als sein Kind? Was sieht Gott da? Gott sieht die persönlichen Wüsten des Lebens heute mit seinen Augen und wir können sie oft nicht verstehen. Gott sieht verfolgte Christen, die in physisch greifbaren Wüsten unterwegs sind. Gott sieht die Christen in Nordkorea, Somalia und Jemen. Weltverfolgungsindex, die ersten drei Plätze. Die sich entscheiden für Jesus Christus und dort blüht das Christentum förmlich auf. Fluppt dann alles? Gerade nein. Gerade dann entscheiden sie sich für ihr Todesurteil. Zu sagen, Herr, mit dir, du gibst mir neues Leben, selbst wenn es mein physisches kostet. Ist dann alles grün in unseren Augen? Gewalt gegen Christen in der Subsahara Afrika erreicht neuen Höchststand, Schlagzeile auf Open Doors. Islam gewinnt an Übermacht, korrupte Verhältnisse. Am 7. Juli wurden ein von Christen geführtes Krankenhaus angegriffen, 13 Menschen ermordet. Hä? Da entscheiden sich Menschen für Christus, ein Werk eines Dienstes, eines diakonischen Dienstes im Krankenhaus aufzubauen und werden ermordet? Lebenswüsten. Chinas fortschreitender Autoritarismus, Vorbild für immer mehr Autokratie im Regime für andere Christen, die digitale Kontrolle erleben, die den Kauf von christlicher Literatur schwerst verfolgt erleiden müssen. Wüsten, in denen sie sich aufhalten. Sieht Gott das? Beziehungsweise was sieht Gott da? Ganz genau sieht Gott alles. Gott sieht dich auch als sein Kind in deiner Wüste. Und ich dachte, das, was wir so oft nicht begreifen können, sind genau die Dinge, mit denen wir vielleicht auch gar keinen Draht haben. Aber ich möchte noch ein paar Dinge erwähnen, mit denen du dich vielleicht ein bisschen besser identifizieren kannst. Welche Wüsten gibt es denn noch, vielleicht gerade in unserer Gesellschaft, in unseren Kreisen? Es ist schwierig, sich mit Wüsten zu identifizieren, in denen wir nicht selber waren. Aber wenn wir mal auf die Liste schauen von Menschen, die schwer gebeutelt sind und dementsprechend, gerade auch hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, sich ihrem Leben selbst ein Ende machen, weil sie nicht mehr klarkommen damit. Was sind das für Dinge? Das Erste und das Häufigste sind Beziehungsthemen, Beziehungsschmerz, zwischenmenschliche Probleme jeder Art, vor allem Konflikte zwischen Ehepartnern, aber auch Freund und Freundin und Kind und Eltern, Beziehungsverhältnisse, führen oft zu tragischem Ende. Arbeitslosigkeit oder Pensionierung, gesellschaftlicher Rollenverlust, führt oft dazu, dass man in tiefe Depression fällt. Identitätsverlust, wer bin ich? Oder mittlerweile, was bin ich? Fallen da nicht auch Christen oft mit rein? Was passiert mit tausenden jungen Menschen, die in heutigen Tagen am Identitätsverlust leiden, die nicht mehr wissen, was richtig ist? Vereinsamung, insbesondere auch verwitwete Menschen, die ihre Liebsten verlieren. Stress, Überlastung, berufliche Überlast oder steigende Unzufriedenheit darüber, dass wir uns überladen fühlen, uns überladen wissen, Verantwortungslast als Führungskraft. Wer kennt das? Dass man die Wüstensituation findet, in der man sich aufhält, mit großen Verantwortungsbereichen, die mir über den Kopf steigen. Wer kann sich damit identifizieren? Familiäre Überlast an Fehlentscheidungen von Vätern und Müttern, die getroffen wurden, die nicht mehr rückgängig zu machen sind, Kinder, die ausgebrochen sind oder andere Dinge. Psychische oder physische Schmerzen, auch verursacht durch Gewalteinflüsse oder andere Dinge. Krankheiten, unheilbare oder lang andauernde, chronische, körperliche Leiden, die nicht aufhören. Todesfälle, Rollenkonflikte, berufstätige Eltern, Mütter, Väter, Kinder, Beziehungsverhältnisse, die nicht gelöst werden können, weil gefühlt es gar nicht geht. Finanzielle Schieflagen, überdrückende Schuldenlasten. Womit kannst du dich identifizieren? Was ist deine Wüste? Abhängigkeit in Alkohol, Drogen, Sexsucht und anderen Dingen. Was ist deine Wüste? Kannst du dich mit einem dieser Dinge identifizieren? Hast du weitere? Glaubst du, dass Gott dich sieht in deiner Wüste? Da, wo du dich entschieden hast, den Herrn sein Werk anzunehmen, die Gerechtigkeit in ihm zu sein, zu glauben und zu vertrauen, dein Leben in ihm zu leben. Glaubst du, dass der Herr dich da sieht, auf dem Weg, auf dem du dich befindest? Da, wo du vielleicht an der Wüstensituation stehst und sagst, Herr, siehst du mich wirklich? Was macht Gott? Und damit möchte ich zum Schluss kommen. Was macht Gott, wenn er das sieht? Gott sagt dir in deiner Wüste, ich sehe dich, er war da. Gott versteht dich sogar. Er sagt, wie könnte er nicht Mitleiden haben, wenn er das nicht selbst erfahren hätte? Gott selbst hat die Wüstenzeit durchlebt. Alle, die du dir vorstellen kannst, alle genannten, aber auch noch viel mehr. Gott hat jede Wüste, die wir kennen, wo wir manchmal meinen, da versteht mich kein Mensch, die versteht er. Er hat sie durchlebt. Das heißt, er kann aus erster Erfahrung sogar dir sagen, ich verstehe dich. Und er sagt, ich bin bei dir. Und er sagt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Das sagt Gott dir zu, das wusste David. In der Wüstensituation, in der er sich befand, wusste er, Gott ist da. Er ist bei ihm. Ich vertraue mich ihm an, da wo ich mich befinde. Auch wenn unmittelbar sich vielleicht erstmal gar nichts ändert. Gott stellt dir aber auch immer wieder die Lebensfrage. Wo gehst du hin? Und wo kommst du her? Was ist dein Leben? Was ist deine Identität? Mach dir das neu bewusst. Weißt du, dass du als Kind des Höchsten deine Identität in Christus hast? Dass du in ihm bist? Und dass wir irgendwann vom Glauben zum Schauen kommen? Dass wir in ihm eine neue Kreatur sind? Glaubst du das? Was ist dein Glaube? Worauf beruht sich dein Glaube, dein Vertrauen? Gott fragt dich, was ist dein Lebensinhalt, deine Lebensfrage? Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, sieh, es ist Neues geworden. Glaubst du das? Gott gibt dir Anweisung für sein Leben. Er will deine Autorität sein. Gott will derjenige sein, wenn du sein Kind bist, auf den es ankommt in deinem Leben. Und es kann sein, der ein oder andere steht in einer Lebenswüste, weil Gott eben nicht mehr die Autorität im Leben ist. Weil es dir vielleicht schon egal ist, was Gott sagt, oder du meinst, ihn verstanden zu haben, aber das mit seinem Wort und dem Studium in seinem Wort und die Zeit mit dem, dass du sagst, Herr, ich muss dir mein Herz ausschütten, ist längst verloren gegangen. Wie sieht es da aus in deinem Leben? Ist Gott deine Autorität? Ist das derjenige, vor dem du dich niederkniest und sagst, sag mir, was dran ist? Gib mir Weisung für mein Leben. Gott sagt zu Hagar, kehre zurück, demütige dich. Was lesen wir in 1. Petrus 5? So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, er sorgt für euch. Gott spricht seine Anwesenheit zu und er sagt, er ist da, aber er gibt Anweisungen. Hörst du da drauf? Wundere dich nicht in deiner Lebenswüste, wenn es nicht vorwärts geht, wenn du Gott ignorierst. Er ist dein Vater, wenn du sein Kind bist. Wenn jemand was zu sagen hat, dann er. Dann schau, was er dir zu sagen hat. Und es gibt nichts Wichtigeres als das, wenn der Herr zu uns spricht. Gott erwartet Gehorsam, wenn er gesprochen hat, und das kann auch wehtun. Beispielsweise die Hagar weiß nicht genau, was auf sie zukommt. Sie vermutet es vielleicht, sie hat vielleicht Kämpfe, und das haben wir gestern gehört. Gott fordert Gehorsam, auch von dir, auch von mir. Es kann sein, wir verstehen ihn nicht. Es kann sein, es wird hart für uns. Aber es ist das, was der Herr will. Wenn wir in einer finanziellen Schieflage stehen beispielsweise und Gott uns sagt, du hast kein Einnahmenproblem, du hast ein Ausgabenproblem, dann ist das ein Prinzip von Gott, wo es heißt, klag nicht dein Leid. Das kannst du natürlich tun, um deiner finanziellen Schieflage willen, klag Gott dein Leid, ist in Ordnung. Aber wenn er dir klar macht, gib nicht so viel Geld aus, dann ist das eine klare Anweisung. Wir sind Haushalter Gottes, auch in dem Bereich. Dann schau, was Gott dir sagt. Gott hat Antworten, immer. Und Gott gibt dir Weisungen. Und wenn es weh tut, zu sagen, ja, mein Lebensunterhalt ist viel zu teuer, das kann ich mir ja gar nicht leisten, dann ist das eine Erkenntnis, die Gott dir gibt, sagt dann, fahr mal kürzer. Der Herr, der redet zu uns und auch in den Bereichen, wo wir manchmal gar nicht meinen. Der Herr erwartet Gehorsam. Und vor allem sagt er, er will uns segnen, er will unser Leben segnen. Und er sagt das zu der Hagar, er sagt, ich will dich vermehren, du sollst fruchtbar sein. Was sagt Gott zu mir, zu dir? Aus dessen Leibe werden Ströme fließen des lebendigen Wassers. Bist du jemand, der auch die Quelle des Lebens in sich hat, wo es gar nicht anders geht, dass du dein Umfeld besprudelst mit lebendigem Wasser, dass das Leben aus dir herauskommt, weil es da drin ist? Der Herr sagt das zu, das ist sein Versprechen an die Hagar. Ich will dich mehren, ich will dich fruchtbar machen. Das sagt er auch dir zu, als sein Kind. Bist du fruchtbar? Nicht immer kannst du das selber beurteilen. Wir sehen das manchmal auch gar nicht. Aber bist du derjenige, der an der Quelle angezapft ist, der vital frisch ist, der sich freut am Herrn und das seine Stärke ist? Gott verspricht Segen und er sagt Erhörung und Trost zu. Und das ist das, was er sagt. Und das gibt er seinen Jüngern auch mit. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und er ist derjenige, der am Ende alles in seiner Hand hält. Ich habe die Macht. Wer ist Gott für dich? Wenn du sein Kind bist, vertraust du dich diesem Gott an? Ist er derjenige, dem du dein Leben hingibst? Weißt du, wer er ist für dich? Das solltest du wissen als sein Kind. Ich möchte dich am Schluss vor die Frage stellen, der beiden Möglichkeiten, welche der beiden du immer wieder neu einschlagen darfst. Zum einen, vertraust du darauf und triffst die Aussage, dass das Thema deines werden kann, zu sagen, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich weiß das in jeder Wüstenlage. Ich freue mich über Gott, der mich sieht, immer. Und ich fühle mich nie allein, ich weiß mich nie allein, weil er immer da ist, weil ich seinem Wort vertraue. Oder bist du jemand, der schlussendlich, wie es viele in Deutschland erleben, leider, am Ende ihrer Kraft sind. Sie sagen und bekennen den Namen des Herrn und der Herr sagt, aber null Kraft, null Kraft, null Power in dem, was man eigentlich bekennt. Es ist nichts da, nichts vorhanden. Und ich meine das nicht menschlich gesehen, sondern die Kraft im Herrn. Der Herr will und er will sich verherrlichen durch dein Leben, durch mein Leben, dass ihm Ehre bereitet wird, dass wir an der Quelle des Lebens angezapft sind. Und er will durch unser Leben sich verherrlichen, auch in Wüstenzeiten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Ich wünsche dir, dass du das auch sagen kannst. Amen.